Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Über Silvester mal schnell mit Germanwings zu einem Kurzurlaub fliegen, das könnte schwierig werden. Ab Montag wird die Lufthansa-Tochter bestreikt. Alle Einzelheiten gleich zu Beginn. Ein ausgefallener Flieger mag ärgerlich sein, aber wenigstens nicht lebensbedrohlich. Anders ist das inzwischen beim Personalmangel in deutschen Kliniken. Das sagt der Kinderarzt Alex Rosen vom Verband der Ärzte in sozialer Verantwortung. Ich spreche in dieser Sendung mit ihm. Auch lebensgefährlich ist es, mit 200 Sachen über die Autobahn zu rasen. Das sagen Unfallforschende und deshalb debattiert Deutschland mal wieder über ein Tempolimit. Dem Klima soll das Rasen ja auch unnötig schaden. Ein Problem, das auch das Navigieren auf der Datenautobahn mit sich bringt. Der Chaos Computer Club widmet sich diesem Thema dieses Mal auf seinem Jahrestreffen. Sie hatten es angekündigt. Jetzt machen Sie ernst. Das Flugbegleitpersonal der Lufthansa hatte schon vor Weihnachten mit Streiks gedroht. Jetzt ist klar, ab Montag, 30. Dezember, trifft es die Tochter Germanwings. Gestreikt wird bis mindestens Neujahr. Deutschlandfunk-Korrespondent Mischa Erhardt mit allen Einzelheiten.
In der Nacht von Sonntag auf Montag sollen die Ausstände bei Germanwings beginnen. Geplant sind sie für 3 Tage. Damit könnten Reisen von Fluggästen zu Neujahrsfeiern oder zurück betroffen sein, denn die Streiks enden erst am Ende des 1. Januar, ebenfalls um Mitternacht. In den vergangenen Tagen hatten sich die 2 für den Konflikt vorgesehenen Schlichter Frank-Jürgen Weise und Matthias Platzek noch bemüht, zu Kompromissen zu kommen. Auch heute hätte es noch Gespräche gegeben, um die Lage zu entschärfen und Streiks zu verhindern. So sagte Daniel Flohr, der tarifpolitische Vorstand von UFO, in einer Videobotschaft:
Nichts davon hat Lufthansa aufgenommen und Gespräche sind gar nicht erst zustande gekommen.
Die Gewerkschaft betrachtet die geplanten Streiks bei Germanwings als maßvoll. Inhaltlich geht es um Regelungen zu Teilzeitarbeit, die bereits seit 3 Jahren auf der Agenda stünden. Germanwings betreibt noch 30 Flugzeuge im Eurowings-Konzern, soll aber in den kommenden Jahren mit Eurowings verschmelzen.
Insgesamt muss man sagen, ist die Germanwings enorm perspektivlos ihren Mitarbeitern gegenüber unterwegs und das zeigt sich eben auch im Tariftisch. Und da sagen die Kolleginnen und Kollegen, wir können nicht so lange warten, bis der Arbeitgeber mal von alleine auf die Idee kommt, wieder was zu tun. Wir müssen hier mal wieder zeigen, dass wir auch für unsere Interessen einstehen.
Im Hintergrund der einzelnen tariflichen Themen spielt sich ein grundlegenderer Konflikt zwischen der Lufthansa und der Kabinengewerkschaft UFO ab. Nach Streitereien innerhalb von UFO und Vorwürfen der Selbstbereicherung waren mehrere Vorstände zurückgetreten. Deshalb hat Lufthansa die Gewerkschaft lange Zeit als nicht mehr verhandlungsfähig angesehen und deswegen Gespräche verweigert. Der Konzern zog deswegen auch vor Gericht, unterlag aber zumindest bei der Frage, ob die Gewerkschaft streikberechtigt sei. Daraufhin hatten beide Seiten sich für den Weg in eine Schlichtung geeinigt. Maßgeblich daran beteiligt war auf Konzernseite die frühere Personalchefin Bettina Volkens, die dann aber ihren Posten räumen musste. Die Vorgespräche der vergangenen Tage sollten den Rahmen und die Themen einer möglichen Schlichtung abstecken.
Ja, natürlich brauchen wir eine große Lösung für einen sehr großen Konflikt. Was blieb, ist völlige Sprachlosigkeit und so gerne wir große und vor allem umfassende Lösungen hätten für das, was vor allem auch Frau Volkens angestoßen hatte, eine echte Kehrtwende im Umgang mit den Kabinenmitarbeitern, da müssen wir eigentlich wieder hin. Sie hat ihren Job deswegen verloren und offensichtlich ist man noch nicht bereit, sich damit zu beschäftigen, dass das vielleicht ein Fehler war.
Lufthansa reagierte auf die Streikankündigung mit schweren Vorwürfen gegenüber einem der Verhandlungsführer von UFO, den früheren Chef der Gewerkschaft Nicolai Baublies. Es werde der Arbeitskampf missbraucht, um persönliche und finanzielle Interessen des Vorstandsbeauftragten Baublies durchzusetzen, erklärte Lufthansa-Vorstandsmitglied Detlef Kaiser. UFO habe sich zudem seit Wochen geweigert, die konkreten Forderungen Baublies mitzuteilen. Die Zeichen stehen zum Jahresende also eindeutig weiter auf Konfrontation im Konflikt zwischen Lufthansa und der Kabinengewerkschaft UFO.
Die Gewerkschaft UFO bestreikt ab Montag bis Neujahr die Lufthansa-Tochter Germanwings, Mischa Erhardt berichtete. 17.000 Pflegerinnen und Pfleger fehlen in Deutschland. Das hat das Deutsche Krankenhausinstitut ermittelt. Das ist eine Einrichtung, die von den Spitzenverbänden der Krankenhäuser selbst getragen wird. Insofern ist das Krankenhausbarometer, in dem diese Zahl steht, sicher auch interessengeleitet. Aber dennoch, dass die Personalnot groß ist, wird wohl niemand bestreiten. Bevor wir mit einem leitenden Kinderarzt darüber sprechen, der das alles jeden Tag erlebt, fasst Gudula Geuter die Zahlen zusammen.
Jedes Jahr stellt das Deutsche Krankenhausinstitut das Krankenhausbarometer zusammen. Dass Pflegekräfte fehlen, ist kein neuer Befund. In diesem Jahr aber sei die Tendenz dramatisch, betont Joachim Odenbach, Pressesprecher der Deutschen Krankenhausgesellschaft, die hinter dem Institut steht.
Wir haben bundesweit rund 17.000 Pflegestellen, die wir nicht besetzen können, obwohl wir gerne wollen. Und in den letzten Jahren hat das immens zugenommen, in der Intensivpflege um 50%, bei den Allgemeinstationen sogar um 200%.
Auch die Suche nach ärztlichem Personal bereitet nach der Erhebung Probleme. 76% der fast 2000 Kliniken hätten Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung. Für die jährliche Untersuchung befragt das Institut Krankenhäuser mit mehr als 100 Betten. 268 Allgemeinkrankenhäuser haben in diesem Jahr geantwortet. Dabei sind nach den Zahlen die Schwierigkeiten bei großen Häusern ausgeprägter. Bei mehr als 600 Betten steigt die Zahl der Einrichtungen, die offene Pflegestellen nicht besetzen können, auf über 95%. Bei Intensivstationen liegt die Quote noch höher. Egon Brisch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz hält die Probleme mindestens zum Teil für hausgemacht. Im Deutschlandfunk betont er:
Seit gut 25 Jahren wurde in der Pflege gespart und das rächt sich. Ausbildungsplätze wurden nicht geschaffen und erst in den letzten 2 Jahren wird jetzt das Ruder herumgerissen.
Und auch die SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas sieht Verantwortung auch bei den Häusern selbst.
Wenn ich das Pflegepersonal auch besser bezahle, dann habe ich vielleicht auch mehr Leute, die in diesem Beruf auch wieder arbeiten wollen. Neben den Arbeitsbedingungen, die sicherlich auch eine Rolle spielen.
Ähnlich ihr Parteifreund Karl Lauterbach. Er fordert unter anderem die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. In der Deutschen Krankenhausgesellschaft verweist man dagegen auf übermäßige Belastung durch Politik geschaffene Vorgaben. Pressesprecher Odenbach beklagt überbordende Bürokratie.
Jeden Tag gehen 4 Stunden pro Pflegekraft nur für Bürokratie drauf.
Die Vorsitzende des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Jona, macht ebenso gestiegene Bürokratielasten für die Situation verantwortlich und einen politisch gewollten Kostenwettbewerb. Umstritten sind Auswirkungen und Sinn von Personaluntergrenzen. Sie gelten in ausgewählten Pflegebereichen. Ab Januar kommen weitere hinzu. Kontraproduktiv nennt das Joachim Odenbach von der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Wir haben Situationen, dass aufgrund von Untergrenzen wir Versorgungskapazitäten abmelden müssen, also sagen müssen, die Intensivstation ist geschlossen oder Intensivbetten werden nicht belegt.
Das Problem liege nicht in den Grenzen, widersprechen SPD-Fraktionsvize Baas und Patientenschützer Brisch.
Die Untergrenzen machen den Personalmangel sichtbar und es ist auch nicht im Sinne von Patienten, dass Abteilungen zu wenig Personal haben.
Die Krankenhäuser haben an der Pflege gespart und das ist jetzt die Konsequenz, dass man gesagt hat, auch der Gesetzgeber richtig und vernünftig, wir müssen dort, wo es ganz besonders gefährlich sagen, ein Mindestmaß, also kein Luxus, sondern ein Mindestmaß einführen.
Nach der Studie verschlechtert sich allerdings die wirtschaftliche Situation der Häuser. Von einer kalten Strukturbereinigung durch Krankenhausinsolvenzen spricht der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gerald Gass. Bärbel Baas und Eugen Brisch sehen auch die Länder in der Pflicht für Investitionen, für Studienplatzangebote. Und nicht nur die, mahnt Brisch.
Es ist dringend Zeit, dass wir eine konzertierte Aktion brauchen, wo wir kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele über den Bund, über die Länder, über die Kommunen gemeinsam mit den Leistungsanbietern vereinbaren und dann bitte auch eine klare Rechnung vorlegen.
Auch Karl Lauterbach will eine konzertierte Aktion und meint eine der großen Koalitionen im Bund.
In deutschen Krankenhäusern fehlen tausende Pfleger und Ärztinnen, Gudula Geuter berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Alex Rosen kann die Zahlen aus dem Bericht mit Leben füllen. Er leitet eine Kindernotaufnahme eines renommierten Krankenhauses in Deutschland. Heute Abend spricht er mit uns als Vorstandsmitglied des Vereins Internationale Ärzte zur Verhütung des Atomkrieges. Im Untertitel heißt dieser Verein auch Ärzte in sozialer Verantwortung. Das zeigt, sie kümmern sich auch um die Probleme in deutschen Kliniken. Guten Abend, Herr Rosen.
Guten Abend.
Sie haben vor ein paar Wochen dem ARD-Politmagazin Kontraste gesagt, in Deutschland sterben Kinder, weil kein Platz ist auf der Intensivstation. Das ist ein harter Vorwurf. Sind solche Fälle belegt?
Ja, das ist natürlich die Spitze des Eisberges, was definitiv Alltag ist in Deutschland. In deutschen Kliniken und auch Kinderkliniken ist, dass es zunehmend schwer wird, kranke Kinder unterzukriegen. Das bedeutet, dass man zwar ganz klar eine Aufnahmeindikation hat, aber dann kein nahegelegenes Bett findet, um dieses Kind auch für die Nacht oder für einige Tage unterzubringen und das Kind dann in eine andere Stadt, manchmal sogar ein anderes Bundesland verlegen muss. Und im Extremfall sind das halt Patienten, die nicht einfach nur eine Lungenentzündung oder einen gebrochenen Oberarm haben, der operiert werden muss, sondern eben intensivpflichtige Kinder, Kinder, die schwere Krankheiten haben und eine Intensivstation benötigen. Und im Extremfall passiert es dann nämlich auch, dass wenn dieses Bett nicht rechtzeitig zur Verfügung steht und das Kind oder der Patient in ein Krankenhaus gebracht werden muss, wo diese notfallmäßige Versorgung oder die intensivmedizinische Versorgung in dem Maß nicht möglich ist, dass dann Kinder auch Schaden nehmen, im schlimmsten Fall auch versterben, weil sie nicht rechtzeitig die notwendige Therapie bekommen.
Und das ist tatsächlich so, dass das, wenn auch als Einzelfall, schon vorgekommen ist, dass deswegen Kinder gestorben sind.
Ja, sehr, leider sehr, ja.
Nun haben Sie gesagt, Alltag ist, dass Kinder abgewiesen werden müssen, deren medizinischer Zustand eigentlich eine sofortige Behandlung erfordert. Kennen Sie das auch aus Ihrem eigenen Alltag? Haben Sie auch schon Patienten abweisen müssen, die Sie eigentlich hätten behandeln müssen?
Naja, ich würde nicht von abweisen sprechen. Es ist ja so, dass wir Kinder stationär unterbringen müssen. Und wenn im eigenen Krankenhaus eben kein Platz ist, dann muss man das Kind verlegen. Also es wird kein Patient abgewiesen, aber die Patienten werden zum Teil in Krankenhäuser, die sehr weit weg liegen, dann verlegt. Wir kennen die Beispiele aus München, die bis nach Garmisch-Partenkirchen verlegt werden müssen, oder Kinder eben aus Berlin, die bis in Krankenhäuser nach Brandenburg verlegt werden müssen. Anders ist das bei Anfragen von anderen Kliniken. Es gibt ja manche Kliniken, die sehr hoch spezialisiert sind. Und da kommen zum Teil aus ganz Deutschland dann Anfragen, weil gewisse Leistungen, gewisse Operationen, Eingriffe oder Behandlungen eben nur hier möglich sind. Da können Zentren genannt werden, die spezielle OPs vorhalten oder spezielle intensivmedizinische Behandlungen, wie die extrakorporale Membranoxygenierung, die ECMO. Und da kann es durchaus passieren, dass eben die limitierten Plätze, die jetzt durch den Pflegemangel auch noch knapper geworden sind, durch den Bettenmangel, der dadurch resultiert, dann eben nicht reichen, um alle Anfragen zu bedienen und Patienten dann die Aufnahme verschoben werden muss. Das heißt, eine auswärtige Klinik fragt an, wir haben einen Patienten, den müssten wir zu euch verlegen, und dann ist kein Platz. Und dann kann es passieren, dass Patienten eben in dieser Zeit, in der sie auf ein Bett in dieser Spezialklinik warten, dann Schaden nehmen oder im schlimmsten Fall sogar versterben. Das sind Beispiele, die aus ganz Deutschland mittlerweile leider bekannt sind.
Apropos Bettenmangel, haben Sie gesagt, wegen des Personalmangels. Jetzt heißt es ja von der Politik immer noch, dass wir eigentlich zu viele Krankenhausbetten in Deutschland haben. Wäre es da nicht sinnvoll, sozusagen Betten abzubauen, Kliniken zu schließen und das vorhandene knappe Personal dann besser auf die verbleibenden Kliniken zu verteilen?
Also ich glaube, man muss deutlich unterscheiden zwischen spezialisierten Kliniken, spezialisierten Betten, wie zum Beispiel Betten speziell für Brandopfer oder für spezielle intensivmedizinische Maßnahmen, und auch, muss man sagen, Kinderbetten und Krankenhausbetten im Allgemeinen. Ich denke schon, dass es beispielsweise für die Betten für Kinder die Bettenpläne für die einzelnen Städte sehr gut durchdacht und auch rational hergeleitet wurden. Das Problem ist nur, dass wir diese Bettenpläne überhaupt nicht mehr erfüllen können. Auf dem Papier stehen diese Betten zur Verfügung. In der Realität stehen die Betten in den Krankenhäusern, aber sie müssen leer bleiben, weil wir nicht genügend Personal haben, um diese Betten tatsächlich mit Patienten füllen zu können. Denn was nützt es, wenn dort 16 Patienten liegen, aber nur eine Krankenschwester, um sich um sie zu kümmern? Das wäre ja auch ein Übernahmeverschulden. Also sprich, wir würden uns anmaßen, diese Patienten versorgen zu können, wenn wir es eigentlich gar nicht können.
Jetzt scheint es im Moment ja so zu sein, dass gar nicht unbedingt das Geld das Problem ist, sondern der Fachkräftemangel. Also die Kliniken finden einfach kein Pflegepersonal. Da will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jetzt gegensteuern. Er wirbt Fachkräfte im Ausland an. Wird das das Problem lösen?
Ich denke, diese Erklärung, die greift zu kurz. Ich finde es relativ illusorisch zu meinen, dass es einen einzigen Grund gibt für die Situation, in der wir aktuell stecken. Ja, wir haben in allen Bereichen einen gewissen Fachkräftemangel in Deutschland. Das ist ja nicht nur auf die Pflege oder die Medizin beschränkt. Und ja, es gibt unterschiedliche Erwartungen von Berufsanfängern, wie sie ihre Berufswelt heutzutage ausgestalten wollen, die sich durchaus von denen der Vergangenheit unterscheidet. Das sind so zwei Faktoren. Aber man darf auch nicht vergessen, dass im Zuge der Ökonomisierung, im Zuge des Einzugs des Wirtschaftszwangs in die Krankenhauswelt ja über Jahrzehnte, zumindest in den letzten 20 Jahren, eine enorme Anzahl von Pflegekräften ganz bewusst und absichtlich eingespart wurden. Das heißt, ausgebildete Krankenschwestern und Pfleger wurden nicht übernommen von den Krankenhäusern, die sie ausgebildet haben. Es wurde bewusst geschaut, wie tief die Pflegezahlen gesenkt werden können, um gerade noch eine adäquate Versorgung für die Patienten gewährleisten zu können. Und diese wirtschaftlichen Zwänge, die letztendlich dazu geführt haben, dass sich diese Abwärtsspirale jetzt immer weiter dreht, weniger Pflege, mehr Belastung für die Schwestern und Pflegenden, die noch da sind, höhere Arbeitsdichte, höherer Frust, erneut Kündigungen, noch mehr Druck für die Hinterbliebenen. Das ist natürlich die Spirale, die erst losgetreten wurde dadurch, dass man gedacht hat, man kommt mit weniger Pflege aus und kann bei der Pflege sparen, um das Gesundheitswesen oder um die Krankenhausbilanzen zu verbessern. Und das, denke ich, ist das, was uns jetzt maßgeblich auf die Füße fällt, diese Politik der Ökonomisierung, des Einsparens von Personal und vor allem des Pflegerückbaus in den letzten 20 Jahren.
Sagt Alex Rosen, leitender Kinderarzt und Vorstand im Verein Ärzte in sozialer Verantwortung. Danke Ihnen und einen schönen Abend. Wir haben das Gespräch am frühen Abend aufgezeichnet. Vielleicht hören Sie diese Sendung ja gerade im Auto, auf einer leeren Autobahn. Und vielleicht genießen Sie es gerade, dass Sie mit 180, 190 oder noch mehr Sachen durch die Nacht flitzen dürfen. Aber vielleicht fahren Sie auch mit 130 und ärgern sich über das Auto, das gerade aus der Kurve hinter Ihnen heranrast und Sie ziemlich scharf überholt. Zwischen diesen beiden Polen streitet die Politik mal wieder. Christiane Habermals fasst das zusammen.
Für den Verband der Automobilindustrie VDA ist die Sache klar. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist überflüssig. Es helfe weder der Umwelt noch der Sicherheit oder dem Autofahrer, diese Symboldebatte immer wieder neu zu aktivieren, erklärte VDA-Präsident Bernhard Mattes. Außerdem würden starre Vorgaben vom Bürger nicht akzeptiert, ist sich der ehemalige Ford-Deutschland-Manager sicher. Man solle daher lieber auf flexible, witterungsabhängige Verkehrsleitsysteme setzen. Doch da irrt der Lobbyist, denn einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts CVEY zufolge sprechen sich 2/3 der Bundesbürger für ein generelles Tempolimit aus. Die Mehrheit davon hält eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen für richtig und angemessen. Wie es auch die Grünen, die Linke und die Sozialdemokraten fordern. Die Politik streitet um ein Tempolimit, nachdem die neue SPD-Vorsitzende Saskia Esken angekündigt hatte, das Thema in der Koalition im neuen Jahr wieder aufs Tapet bringen zu wollen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer lehnte das umgehend ab. SPD-Politiker Ralf Stegner forderte den CSU-Minister auf, seine Blockadehaltung endlich aufzugeben.
Gerade Herr Scheuer hat ja eine deprimierend schlechte Erfolgsbilanz, was seine Arbeit angeht. Hier könnte er sich mal einen Erfolg verschaffen, indem er etwas Kleines, aber leicht Schaffbares für den Klimaschutz tut, indem er die Verkehrssicherheit deutlich erhöht, indem er was für den Verkehrsfluss tut und indem man sich an die Seite ganz Europas und fast aller zivilisierten Staaten der Welt stellt.
Der Wirtschaftspolitiker und frühere NRW-Verkehrsminister Oliver Wittke bezeichnete die wiederkehrenden Forderungen nach einem Tempolimit im Deutschlandfunk dagegen als Hysterie und Fetisch. Es sei ein Fehler, die Freiheit der Menschen einschränken zu wollen, ohne dass damit maßgeblich etwas erreicht werde. Dass Deutschland das weltweit einzige Land sei, das das ungebremste Fahren zulasse, ließ er als Einwand nicht gelten.
In den anderen Ländern ist die Verkehrsinfrastruktur auch nicht auf so hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Wir haben da eine andere Tradition in Deutschland. Es hängt auch damit zusammen, dass wir Automobilland sind. Es hängt auch damit zusammen, dass wir die sichersten Fahrzeuge weltweit produzieren und bauen im eigenen Land. Und unsere Verkehrsinfrastruktur gibt das her.
Unterstützung erhielt die Union von FDP-Chef Christian Lindner. Die SPD hatte noch im Oktober gemeinsam mit der Union einen Antrag der Grünen im Bundestag für Tempo 130 auf deutschen Autobahnen abgelehnt. Aus Koalitionszwang hieß es später, die Partei habe sich eigentlich schon vor Jahren in einem Grundsatzbeschluss für ein Tempolimit ausgesprochen. Dieser Beschluss war auf dem Parteitag im Dezember noch einmal erneuert worden. Kritik daran kam vom niedersächsischen CDU-Verkehrsminister Bernd Althusmann.
Man muss sich schon wundern, da haben wir gerade ein Klimapaket vor Weihnachten auf den Weg gebracht. Und jetzt reicht das offensichtlich alles nicht. Und das finde ich persönlich nicht wirklich zielführend.
SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch sieht dagegen genau in diesem Klimagesetz die Verpflichtung zum Handeln. Im Bayerischen Rundfunk sagte er:
Herr Scheuer als Bundesverkehrsminister hat die Verpflichtung, in seinem Sektor Klimaschutzziele zu erreichen. Deswegen gehe ich davon aus, dass die bisherigen Maßnahmen, die Herr Scheuer vorschlägt, nicht ausreichen werden. Und deswegen werden wir auch über das Tempolimit wieder reden müssen.
Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem auf Autobahnen keine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung gilt. Auf immerhin 70% der Strecken. Dass ein Tempolimit die Unfallzahlen senkt, dafür gibt es keine belastbare Statistik. Allerdings hatte zuletzt die Einführung von Tempo 130 auf Strecken in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen die Zahl schwerer Unfälle deutlich reduzieren können.
Christiane Habermals berichtete aus Berlin. Bei der Ausgabe von elektronischen Arzt- und Praxisausweisen für das digitale Gesundheitsdatennetzwerk gibt es Sicherheitslücken. Das haben Recherchen von NDR, Spiegel und dem Chaos Computer Club ergeben. Kersten Mügge.
Arzt- und Praxisausweise sind die Zugangsberechtigung für Mediziner ins geplante Gesundheitsdatennetzwerk. Über das Netzwerk sollen künftig Daten von Patienten zwischen Kassen, Ärzten und Krankenhäusern ausgetauscht werden. Den Recherchen zufolge werden elektronische Arzt- und Praxisausweise offenbar ohne weitere Prüfung der Identität eines Antragstellers an eine beliebige Postadresse verschickt. So ist Missbrauch leicht möglich. Dies ist zusätzlich brisant, da es bei einem zugelassenen Anbieter zeitweise ein Datenleck gab. Die Daten antragstellender Ärzte waren ungeschützt im Internet sichtbar. Das sei eine nicht hinnehmbare Sicherheitslücke, räumte auf Anfrage die für die Sicherheit des Gesundheitsdatennetzwerks zuständige Gesellschaft Gematik ein. Nun sollen die Arbeitsabläufe bei der Kartenausgabe überprüft werden.
Erstmals hat sich Ursula von der Leyen zu der Löschung ihres Diensthandys als Verteidigungsministerin geäußert. Die jetzige EU-Kommissionspräsidentin sieht es gelassen. Uwe Lüb.
Die frühere Verteidigungsministerin von der Leyen, CDU, weist Vorwürfe wegen der Löschung ihrer Handydaten von sich. Dem Spiegel sagte sie, sie habe beide Handys, die sie als Ministerin genutzt habe, im Verteidigungsministerium abgegeben. Davon, dass Daten gelöscht worden seien, habe sie nichts gewusst. Von der Leyen hatte ein neues Handy bekommen, nachdem Hacker ihre alte Nummer im Internet veröffentlicht hatten. Die Daten spielen möglicherweise in der sogenannten Berateraffäre eine Rolle. Ein Untersuchungsausschuss des Bundestages geht der Frage nach, ob das Ministerium bei Beratungsaufträgen das Vergaberecht missachtet hat. Die Vorwürfe reichen bis hin zu Vetternwirtschaft. Weil Daten eines früheren Diensthandys von der Leyen gelöscht wurden, hat der grünen Abgeordnete Lindner Strafanzeige gestellt. Er beklagt, dass der Untersuchungsausschuss in seiner Arbeit behindert werde. Von der Leyen meint dagegen, es könne nichts Wichtiges verloren gegangen sein, weil Dokumente und Strategien nicht per SMS geschickt würden. Von der Leyens Nachfolgerin Kramp-Karrenbauer will bis Anfang Januar wissen, wer wann Daten gelöscht hat und wo sich das fragliche Mobiltelefon befindet.
Dirk Driesang hat einst die Alternative der Mitte mitgegründet, eine Gruppe innerhalb der AfD, die sich als gemäßigt versteht. Nun ist das ehemalige AfD-Vorstandsmitglied ausgetreten, Kilian Pfeffer.
Nun verlässt also auch der Opernsänger Dirk Driesang die AfD. Seine Begründung, die AfD sei in weiten Teilen, Zitat, zu flügelhörig geworden. Und diese Entwicklung erscheine ihm leider unumkehrbar. Driesang schreibt, zu dieser persönlichen Erkenntnis sei er beim zurückliegenden Bundesparteitag der AfD in Braunschweig und beim Beobachten einiger Abstimmungsergebnisse gekommen. Kritisch äußert sich Driesang auch zum neuen Co-Parteivorsitzenden Tino Chrupalla. Chrupalla mache nur auf den ersten Blick einen bodenständig bürgerlichen Eindruck, so Driesang. Zum Beispiel beschäftige er als Büroleiterin eine Frau, die 2016 einen begeisterten Artikel über Mathilde Ludendorff geschrieben habe. Mathilde Ludendorff habe gemeinsam mit ihrem Mann, dem General Erich von Ludendorff, Zitat, nicht nur für eine ausgesprochen völkische Sicht der Dinge gestanden. Driesang kritisiert auch Björn Höcke, Alexander Gauland und die AfD Brandenburg und fragt wörtlich, was für ein Land, welche schauderhafte Politik wollen solche Leute am Ende wirklich? Ein AfD-Sprecher sagte auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios, Dirk Driesangs Austritt sei lange angekündigt und vorhersehbar gewesen. Er sei mit der Partei und vor allem mit seinem Landesvorstand unzufrieden gewesen, seitdem er nicht mehr für den Bundesvorstand kandidiert habe.
Mexiko hatte im November dem zurückgetretenen Staatschef von Bolivien, Evo Morales, vorübergehend Asyl gegeben. Seitdem sind die Beziehungen der beiden Staaten angespannt. Jetzt eskalieren sie weiter. Stefan Oswald.
Das Außenministerium von Mexiko beklagt die Belagerung seiner Botschaft in der bolivianischen Hauptstadt La Paz. Fotos zeigen Polizei vor der Vertretung des nordamerikanischen Landes in dem Andenstaat. In einer Stellungnahme des mexikanischen Außenministeriums heißt es, die Regierung verlange von Bolivien, dass es seine internationalen Verpflichtungen erfülle, die Unverletzlichkeit der diplomatischen Missionen garantiere und die Politik der Angriffe einstelle. Die bolivianische Geschäftsträgerin wurde ins Außenministerium in Mexiko-Stadt einbestellt. Mexikos Chefdiplomat Marcelo Ebrard kündigte eine Beschwerde beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag an. Die Übergangsregierung Boliviens begründete die Polizeipräsenz mit Hinweisen, wonach gewalttätige Anhänger des ehemaligen bolivianischen Präsidenten Morales, dessen frühere Minister und Mitarbeiter gewaltsam aus Mexikos Vertretung holen könnten. Nach dem Rücktritt von Langzeitpräsident Morales hatten dessen engste Mitarbeiter in der Botschaft Mexikos in La Paz Schutz gesucht, auch sein früherer Kabinettschef. Auf Druck des Militärs war Morales im November zurückgetreten und ins Exil nach Mexiko geflüchtet. Derzeit hält er sich in Argentinien auf. Die Opposition und internationale Beobachter hatten ihm Betrug bei der Präsidentschaftswahl im Oktober vorgeworfen. Gegen Morales liegt ein Haftbefehl vor. Bei der Neuwahl im kommenden Jahr will der frühere Amtsinhaber nicht selbst antreten, aber seine Partei MAS im Wahlkampf unterstützen.
Kurz nach dem Start ist heute Morgen ein Flugzeug nahe der kasachischen Stadt Almaty abgestürzt. Die meisten Insassen sollen überlebt haben. Marta Wilschinski.
Auch Stunden nach dem Absturz des Passagierjets im südostkasachischen Almaty ist die Lage unübersichtlich. Das kasachische Innenministerium hat die Zahl der Toten nun nach unten korrigiert. Bei dem Unglück seien 12 Menschen ums Leben gekommen, nicht 15 wie zuvor gemeldet. 49 Personen würden aktuell in Krankenhäusern behandelt, darunter 18 Schwerverletzte und 8 Kinder. Die Maschine der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air soll schon kurz nach dem Start an Höhe verloren haben. Sie durchbrach eine Betonmauer und prallte in ein zweistöckiges Gebäude, das teilweise eingestürzt ist. Insgesamt befanden sich nach Angaben des Innenministeriums 98 Menschen an Bord der Maschine des Typs Fokker 100, 93 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder. Die kasachische Regierung hat eine Untersuchungskommission einberufen, um die Ursachen des Unglücks zu ermitteln. Bis auf Weiteres werden alle Flüge der betreffenden Fluggesellschaft eingestellt. Präsident Tokajew hat für morgen einen Trauertag ausgerufen. Das Passagierflugzeug war am Morgen um 7.20 Uhr Ortszeit in Almaty gestartet. Ziel des Fluges war die kasachische Hauptstadt Nur-Sultan.
23.37 Uhr, Zeit für den Blick auf die Börse heute mit Konrad Busen.
Es war ein kurioser vorletzter Handelstag des Jahres an der Börse. Der MDAX der mittelgroßen deutschen Aktiengesellschaften stieg erneut auf ein Rekordhoch, wobei eine Aktie im MDAX, nämlich die von Kiagen, 18% verlor. Die Chefs des Biotechnologieunternehmens hatten Gespräche mit Übernahmeinteressenten abgeblasen. Darauf reagierten die Anleger so enttäuscht. Gestützt wurde der MDAX unter anderem von den Aktien von TeamViewer und von Bechtle. Die markierten auch neue Höchststände. Das sind zwei weitere Hightech-Unternehmen, und zwar aus den Bereichen Software und IT-Dienstleistungen. So wie es aussieht, setzen die Anleger in diesen letzten Handelstagen des Jahres nochmal auf die großen Trends des Jahres. In Amerika etwa markierten die Aktien von Tesla ein neues Rekordhoch. Und auch alle wichtigen US-Indikatoren, Dow Jones Index, Nasdaq, S&P 500, erreichten neue Allzeithochs. Der deutsche Aktienindex DAX beendete bei 13.337 Punkten den Freitag, nicht weit entfernt vom bisherigen Jahreshoch und nur noch rund 200 Punkte entfernt vom bisherigen Allzeithoch. Niemand an den Börsen glaubt, dass auf absehbare Zeit die Zinsen steigen. Das ist gut für Aktien. Und kaum jemand an der Börse glaubt, dass Donald Trump in einem Wahljahr nochmal wirtschaftspolitisch um sich schlägt. Im Gegenteil, er dürfte alles tun für eine wachstumsfreundliche Politik. Diese Hoffnung wird zum Jahreswechsel an den Börsen gespielt.
Konrad Busen war das mit dem Bericht von der Frankfurter Börse. In New York schloss der Dow Jones mit einem Plus von 0,08% mit 28.645 Punkten. Überraschend ist dieses Ergebnis nicht. Überraschend ist nur, dass es nicht überraschend ist. In Israel hat Regierungschef Benjamin Netanyahu die Wahl um den Parteivorsitz seiner konservativen Likud-Partei gewonnen. Damit hatten eigentlich alle gerechnet. Und das ist deshalb überraschend, weil man hätte ja annehmen können, dass die Parteimitglieder keinen Vorsitzenden haben wollen, der angeklagt ist, wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Untreue. Genau das ist Netanyahu aber. Aus Tel Aviv, Benjamin Hammer.
Benjamin Netanyahu sah müde aus, als er am Vormittag vor seine Parteikolleginnen und Kollegen trat. In diesen Tagen wird auch in optischer Hinsicht deutlich, dass da ein Mann seit Monaten um sein politisches Überleben kämpft. Das Ergebnis der parteiinternen Wahl, ein Etappensieg für Netanyahu. 72,5% der Likud-Mitglieder stimmten für ihn als Parteichef. Damit soll Netanyahu den Likud auch in die dritte Parlamentswahl innerhalb von nur einem Jahr führen. Ich habe für euch gekämpft und ihr habt für mich gekämpft. So haben wir gewonnen und euch gebührt mein tiefer Dank. Ihr wisst, dass ich mein Leben dem Land widme. Mein Sieg ist euer Sieg. Wir müssen uns nun vereinen, damit die politische Rechte und der Likud die Parlamentswahl gewinnen. Doch auch Netanyahu weiß, dass es bis zu einem Sieg bei der Parlamentswahl im März noch ein weiter Weg ist. Ein sehr weiter Weg. Benjamin Netanyahu ist bereits zweimal mit der Bildung einer Regierung gescheitert. Und er ist wegen Korruption angeklagt. Gayil Talschir, Politikwissenschaftlerin an der Hebräischen Universität von Jerusalem, kauft Netanyahu die Siegesstimmung daher nicht ganz ab. Es sieht aus wie ein Erdrutschsieg von Netanyahu und so stellt er es auch dar. Ich denke aber, wenn man sich das Ergebnis genauer anschaut, kann man interessante Dinge sehen. Zum Beispiel die niedrige Wahlbeteiligung der Likud-Mitglieder von nur 50%. Die zeige, meint die Politikwissenschaftlerin, dass Benjamin Netanyahu viele Parteimitglieder nicht mobilisieren konnte. Netanyahu zielt darauf ab, dass bei der Wahl im März 61 Abgeordnete in die Knesset einziehen, die ihn unterstützen, ohne die Partei von Avigdor Lieberman. Er glaubt, dass er das schafft, wenn alle Anhänger des politisch rechten Flügels wählen gehen. Doch laut Umfragen wird Netanyahu das nicht schaffen. Auch nach der dritten Neuwahl würde es für eine rechtsnationale Regierung nicht reichen. Die aber braucht Netanyahu, um Premierminister zu bleiben und um sich parlamentarische Immunität zu verschaffen. Immerhin, im Likud ist der Premier nun wieder die unangefochtene Nummer 1. Benjamin Netanyahus Sieg hat etwas Bittersüßes. Der Mann mit der längsten Amtszeit als Premier, der Mann, der so lange Parteichef ist wie kein anderer, ist für seine Likud-Anhänger auch weiterhin der König von Israel. Doch die 112.000 Likudniks, wie sie in Israel genannt werden, entscheiden die Parlamentswahl nicht alleine. Und viele Israelis wünschen sich ein Ende von Netanyahus politischer Karriere. Eine weitere Prüfung für Netanyahu steht bereits nächste Woche an. Dann könnte Israels oberstes Gericht entscheiden, ob ein Premier, der angeklagt ist, überhaupt eine neue Regierung bilden darf.
Benjamin Netanyahu bleibt Parteivorsitzender der israelischen Regierungspartei Likud, Benjamin Hammer berichtete. Pünktlich zum Fest des Friedens antwortet die Bundesregierung auf Anfragen der linken Bundestagsabgeordneten Sevim Dadelin und des grünen Abgeordneten Omid Nuripur. Sie wollten wissen, wie viele Rüstungsexporte die Bundesregierung dieses Jahr genehmigt hat. Und herauskommt, es waren so viele wie nie zuvor. Klaus Remme.
Der massive Anstieg von Genehmigungen für deutsche Rüstungsexporte hatte sich schon zur Jahresmitte angekündigt. Da hatte sich der Wert für Einzelgenehmigungen im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres mehr als verdoppelt. Aus den jetzt bekannt gewordenen Zahlen für die Genehmigungen Stand 15. Dezember wird klar, dass nach 2015 mit 7,85 Milliarden Euro in diesem Jahr insgesamt ein neuer Spitzenwert von 7,95 Milliarden erreicht wird. Dies ergibt sich aus Antworten der Bundesregierung auf Anfragen der Abgeordneten Dadelin Linksfraktion und Nuripur Grüne. Sevim Dadelin heute Mittag zum Deutschlandfunk.
Die Rüstungsindustrie bekommt das, was sie möchte von dieser Bundesregierung, die hemmungslos und skrupellos in alle Welt einfach Waffen liefert. Egal ob kriegführende Staaten wie beispielsweise die Emirate oder Ägypten im Jemen oder krisengeschüttelte Staaten wie Algerien oder eben auch Spannungsgebiete im Nahen Osten wie beispielsweise Katar.
Auch die Grünen kritisieren insbesondere Exporte an Länder wie Ägypten mit 800 Millionen Euro auf Platz 2 der Rangliste von Empfängerländern und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Platz 9, gut 200 Millionen Euro. Katja Keul, abrüstungspolitische Sprecherin der Grünen, sagte ebenfalls dem Deutschlandfunk:
An diese Länder, da sagen wir schon lange, dürfte gar nicht mehr geliefert werden. Ja, einmal natürlich wegen der Koalition im Jemen, aber auch sonst, weil sie eben politisch nicht verlässlich sind. Also wenn Sie sich beispielsweise die Vereinigten Arabischen Emirate nehmen, die Bundesregierung als strategischen Partner bezeichnet, die unterstützt im Libyen aktiv den General Haftar und befeuert dort also den Bürgerkrieg.
Bester Kunde der deutschen Rüstungsindustrie und dies mit großem Abstand war 2019 Ungarn. Hier liegen Genehmigungen für Exporte im Wert von 1,77 Milliarden Euro vor. Lieferungen an NATO-Partner sind, anders als Exporte an Drittstaaten, politisch weniger umstritten. Dadelin macht im Fall Ungarn dennoch ein Fragezeichen.
Es vergeht kein Tag, in dem nicht das Unbehagen bezüglich der Orbán-Regierung in Ungarn geäußert wird und trotzdem züchtet man sie dort auf, obwohl man weiß, dass dieses Land autoritär regiert wird.
Unter den 10 wichtigsten Empfängerländern sind 5 Drittstaaten. Der Anteil am Gesamtexport für diese Länder ging zwar zurück von 52,9 auf 44,2%, doch in absoluten Zahlen wurde auch in diese Staaten 2019 deutlich mehr exportiert. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte den Genehmigungsanstieg schon zur Jahresmitte mit einem Entscheidungsstau aufgrund der langen Regierungsbildung 2017 erklärt. Auch wird von Seiten des Wirtschaftsministeriums auf übliche Schwankungen durch Großaufträge hingewiesen. In jedem Fall offenbaren die aktuellen Reaktionen Einblicke in zukünftige Auseinandersetzungen, etwa bei möglichen Koalitionsgesprächen zwischen Union und Grünen. Katja Keul.
Es gibt Differenzen in der Bewertung, die sind ganz klar da. Darüber wird man dann verhandeln müssen, aber ich bin mir sicher, dass es einen Unterschied machen wird, wer Teil dieser Regierung ist.
Und die SPD? Angesichts der Diskussion über wachsende Schnittmengen zwischen Linkspartei und den mitregierenden Sozialdemokraten kann Selim Dadelin nur den Kopf schütteln.
Sie sitzen in dieser Regierung, sie sitzen im Bundessicherheitsrat und lassen das auch passieren. Ich halte das für ein völliges Hirngespinst, von einem Bündnis der Linken und der SPD zu sprechen, angesichts dieser aggressiven Außen- und Sicherheitspolitik inklusive dieser Rüstungsexportpolitik.
Die Bundesregierung hat so viele Rüstungsexporte genehmigt wie nie zuvor, Klaus Remme berichtete. Der Chaos Computer Club ist so etwas wie das Zentralorgan der guten Hacker in Deutschland. Seine Mitglieder wollen mit ihren Methoden die Gesellschaft besser machen. Und schon traditionell treffen sie sich immer zum Jahreswechsel. Dieses Jahr soll es einerseits um die negativen Auswirkungen der digitalen Welt auf das Klima gehen, aber heute zum Start ging es erstmal um ein klassisches Hacker-Thema, die Vorratsdatenspeicherung. Peter Welchering.
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den Plänen der Sicherheitspolitiker in Deutschland schon eine klare Absage erteilt. Die Vorratsdatenspeicherung ohne Anlass, die sämtliche Kommunikationsverbindungen im Internet per Smartphone oder per Festnetztelefon speichert, ist dem höchsten Gericht zufolge verfassungswidrig. Der Europäische Gerichtshof hat ganz ähnlich geurteilt. Er will dabei allerdings die Ermittlungsarbeit der Polizei weiterhin zulassen. Friedemann Ebelt von der Nichtregierungsorganisation Digital Courage resümiert das Urteil der europäischen Richter so.
Und der sagt, ja, es ist ja möglich, Vorratsdaten zu speichern, das heißt Telekommunikationsdaten auf Vorrat, so etwas wie wer telefoniert mit wann, wem. Aber, und das sind eben Hürden, die der Europäische Gerichtshof setzt, das geht nicht einfach so pauschal immer von allen Menschen, sondern es muss einen Zusammenhang geben zwischen der Vorratsdatenspeicherung und einer Bedrohungslage. Und die zweite Hürde, die gesetzt wird, ist, man kann nicht einfach von allen Menschen immer alle Daten erfassen, sondern es muss eingeschränkt sein auf einen geografischen Bereich oder vielleicht auch auf eine bestimmte Zeitspanne.
Das aber wollen einige Sicherheitspolitiker und verschiedene Sicherheitsbehörden in verschiedenen Mitgliedsländern der Europäischen Union so nicht akzeptieren. Auch wenn in ihren Ländern wie in Deutschland die Vorratsdatenspeicherung erst einmal außer Kraft gesetzt wurde, soll sie über europäische Sicherheitsbehörden sozusagen durch die Brüsseler Tür wieder eingeführt werden. Friedemann Ebelt.
Und jetzt wird eben versucht, das über Bande, über die Europäische Union durchzuringen. Aber auch in Deutschland gibt es wieder neue Argumente. Jetzt ist es der Rechtsterrorismus. Und jetzt heißt das Argument überspitzt in meiner Sicht, wir haben jahrzehntelang beim Thema rechte Gewalt und rechten Terror weggesehen und viel zu wenig gemacht. Und die politische Antwort ist jetzt Massenüberwachung. Und das ist eine komplette Katastrophe für eine Demokratie und einen Rechtsstaat.
Das Standardargument heißt dabei, dass die zunehmende Hasskriminalität und stärkere Aktivitäten im rechtsextremen Spektrum genau diese Vorratsdatenspeicherung erfordern. Nur wenn hier sämtliche Verbindungsdaten konsequent erhoben und gespeichert würden, sei man in der Lage, einzelne Straftaten, insbesondere aus dem rechtsextremen Milieu, schnell und umfassend aufzuklären. Sicherheitsforscher und Bürgerrechtsaktivisten wie Friedemann Ebelt sehen das anders.
Aus unserer Sicht ist es fatal, dass die Ermittlungsbehörden weiterhin auf Massenüberwachung setzen, weil sie könnten schon längst ein Instrument haben, was ihre Ermittlungsarbeit ermöglichen würde, zum Beispiel Quick Freeze. Aber das wird dadurch verhindert, dass immer versucht wird, die Grundrechtsurteile auszuhebeln, und da ist halt irgendwo ein Stopp.
Beim Quick-Freeze-Verfahren werden die Verbindungsdaten einzelner Verdächtiger erst auf richterlichen Beschluss hin erfasst, regelrecht eingefroren und dann von den Ermittlern genau analysiert. Doch das reicht den Sicherheitsbehörden nicht. Für die haben die Teilnehmer am Leipziger Chaos Communication Congress eine klare Botschaft: saubere Ermittlungsarbeit statt Vorratsdatenspeicherung.
Und von dort in Leipzig berichtete Deutschlandfunk-Reporter Peter Welchering. Ab morgen dürfen wir wieder Feuerwerk kaufen. Aber muss das eigentlich sein? Da sind die Menschen in Deutschland hin und her gerissen. Die Deutsche Presseagentur hat dazu eine Umfrage in Auftrag gegeben. 84% sagen, Feuerwerk ist schön anzusehen. Und eine Mehrheit sagt auch, es gehört zu Silvester dazu. Aber 57% sagen auch, privates Feuerwerk sollte verboten werden. Und die Politik? Darauf weiß Vera Wolfskämpf die Antwort.
Es knallt und zischt, der Himmel leuchtet bunt vor lauter Raketen, bis Rauchschwaden alles vernebeln. Nach Silvester bleiben davon nur Müllhaufen und Plastikteile auf den Straßen. Die Deutsche Umwelthilfe will weniger davon. Nicht Feuerwerk komplett verbieten, aber zumindest in den Innenstädten. Barbara Metz von der Umwelthilfe begründet das so.
Also allein in einer Nacht werden so viele Feinstaubemissionen in die Luft geblasen, wie sonst 2 Monate vom Verkehr kommen. Das heißt, da sind natürlich gerade Menschen, die krank sind, lungenkrank sind, asthmakrank sind, besonders gefährdet. Aber auch jede gesunde Lunge leidet natürlich unter diesen starken Belastungen.
Die Städte und Gemeinden können bisher Verbote verhängen, wenn Gefahr droht. Vor Krankenhäusern, Tierheimen oder in der Nähe von Fachwerk. Deshalb ist Böllern in der Quedlinburger Altstadt nicht erlaubt. Auch nicht in Hamburg an der Binnenalster oder im Münchner Zentrum. Oft stoßen Verbote aber auf rechtliche Hürden, weil es von den Umständen abhängt. Das Bundesinnenministerium ist gerade dabei, das Sprengstoffrecht zu überarbeiten. Die Novelle soll aber erst in der nächsten Legislatur ab 2021 kommen. Und wie genau, dazu hält sich Ministeriumssprecher Steve Alter bedeckt.
Im Rahmen dieser derzeitigen Überarbeitung des Sprengstoffrechts wird auch zu prüfen sein, ob und inwieweit gegebenenfalls die bisherigen Regelungen des Sprengstoffrechts zur Nutzung von Feuerwerk zum Jahreswechsel anzupassen sind.
Die Umwelthilfe ist dafür, dass Verbote auch unabhängig von konkreten Gefahren möglich sind. Dafür müsste sich der Bundesinnenminister nicht 2 Jahre Zeit lassen, findet Barbara Metz.
Es geht um einen einzigen Satz und den soll er bitte sofort ändern. Dann können eben Städte und Gemeinden ohne sonderliche Begründung sagen, wir wollen eben diese Verbote aussprechen.
Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund plädiert für Augenmaß.
Unsere Aufgabe ist, die Leute zu überzeugen, da vernünftig mit umzugehen. Teilweise machen Städte ja dann auch eigene öffentliche Feuerwerke an bestimmten Plätzen, wo eben Gefahren ausgeschlossen sind.
Zugucken statt selber böllern, das kann auch für den Umweltschutz helfen. Die echten Sünden sieht aber selbst das Bundesumweltministerium anderswo. Der Verkehr trage viel mehr zur Feinstaubbelastung bei, nämlich 40% des Gesamtausstoßes. Das Silvesterfeuerwerk dagegen viel weniger, so der Sprecher des Umweltministeriums Nikolai Fichtner.
Das verursacht rund 2% der gesamten Feinstaubemissionen eines Jahres. Wie viel davon hinterher als Emission bei den Menschen ankommt, hängt auch sehr stark davon ab, wie das Wetter und wie der Wind weht an Neujahr.
Und zudem sei es nur kurzfristig, sagt Marie-Louise Dött, die umweltpolitische Sprecherin der CDU-CSU.
Das ist ja keine Kontinuität in der Belastung und deswegen ist es aus meiner Sicht unerheblich. Und wir sollten diese alte Tradition, dass wir das alte Jahr mit ordentlichen Böllern verabschieden und alle Geister verjagen und uns freuen auf das neue Jahr, das sollten wir doch nicht vermiesen.
Feuerwerk an Silvester komplett zu verbieten, befürwortet deshalb keine Partei im Bundestag. Es geht eher um das richtige Maß, wie bei allen Dingen, die nicht vernünftig sind, aber Spaß machen.
Vera Wolfskämpf aus Berlin. Germanwings wird ab Montag bestreikt. Wir haben darüber ja schon berichtet. Felix Wessel hat die Zeitungskommentare von morgen durchforstet. Gibt es denn da schon Meinungen?
Die gibt es, und die Rheinzeitung aus Koblenz, die sieht den Aufruf der Gewerkschaft UFO durchaus kritisch. Auf dem Rücken vieler Privatreisender, die über Weihnachten und Silvester Freunde und Familie besuchten, trage die Flugbegleitergewerkschaft ihren Tarifkonflikt mit der Lufthansa aus. Das sei unfair gegenüber tausenden Passagieren und unangemessen in der Sache. Denn beide Seiten hätten ja einem Schlichtungsverfahren schon zugestimmt, merkt die Rheinzeitung an. Verstehen könne den Konflikt und seine Hintergründe schon lange kaum noch jemand, heißt es in der Rheinpfalz. Das liege wohl auch daran, dass es in der Auseinandersetzung längst nicht mehr um materielle Verbesserungen der Flugbegleiter gehe. Denn das Tischtuch zwischen Lufthansa-Führung und UFO scheine seit längerem so gut wie zerschnitten, analysiert die Rheinpfalz. Es fehle das für Verhandlungen notwendige Mindestmaß an Vertrauen. Das mache den Konflikt und seinen Fortgang unberechenbar, analysiert die Zeitung aus Ludwigshafen. Und sie schreibt weiter: In den nächsten Tagen erscheint deshalb alles möglich. Eine weitere Eskalation eingeschlossen. Zu unserem zweiten Thema, den von der Bundesregierung genehmigten Rüstungsexporten in Rekordhöhe. In der Badischen Zeitung lesen wir: Kaum ist Weihnachten, das Fest des Friedens, vorbei, wartet die deutsche Rüstungsindustrie mit einem Exportrekord auf. Krasser kann der Gegensatz zwischen frommen Wünschen und unheiliger Realität kaum sein, betont das Blatt aus Freiburg. Die Zeitung Junge Welt sieht hinter den gestiegenen Genehmigungen eine Strategie. Um Diktaturen und islamistische oder rechtsnationale Autokratien an sich zu binden, wird gezielt auf Rüstungsexporte gesetzt, schreibt das Blatt. Und dabei gehe die Bundesregierung über Leichen. Die dramatischen Zahlen des Jahres 2019 zeigten auch, dass das ganze System der Exportkontrolle schlicht nicht funktioniere. Das ganze Gerede von einer restriktiven Rüstungsexportpolitik falle wie ein Kartenhaus in sich zusammen, meint die Junge Welt. Die Allgemeine Zeitung hält deutsche Waffenexporte in den Nahen Osten, mit der Ausnahme Israels, moralisch und politisch für hochtoxisch. Wörtlich heißt es: Waffen mögen Jobs in Deutschland sichern, aber andernorts kosten sie Leben. Wann hört das endlich auf? Fragt die Zeitung aus Mainz. Der Südkurier aus Konstanz plädiert dafür, das Thema, Zitat, unverkrampfter anzugehen. Ein Argument: Gegen einen Großteil der Exporte sei wenig einzuwenden, da die Rüstungsgüter an EU-Staaten oder an die Verbündeten in der NATO gingen, so wie die Verträge es vorsehen. Und die Südwestpresse aus Ulm merkt an, die Lage sei komplizierter als vielfach dargestellt. Und sie führt an: Es handle sich um die bisherigen Genehmigungen, nicht um die tatsächlichen Exporte. Deren Zahl stehe erst später fest. Und Rüstung bedeute auch nicht immer Panzer oder Gewehr, sondern beispielsweise auch Seeminen, Räumausrüstung.
Danke, Felix Wessel aus unserer Nachrichtenredaktion. Nach den Nachrichten gibt's den Mitternachtskrimi. Für den haben wir tief ins Archiv gegriffen. Es geschah in Berlin: Jugendliche Einbrecher, ein Rias-Hörspiel von 1972. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.